Gut, ich würde sagen, starten wir fast pünktlich in den letzten Vortrag des Tages. Geht quasi um das absolute First World Problem. Wie kann man die Zeit an einer roten Ampel verkürzen? Mehr will ich nicht verraten. Viel Spaß.
Ja, danke schön. Was für ein Kontrast. Tut mir leid, aber ja. Gut, ja, mein Name ist Robert Schwebel. Ich arbeite bei der Firma Pangotronics in Hildesheim. Da machen wir Embedded Linux und möchte heute einfach ein Projekt vorstellen, das Streetpunk-Projekt, was jetzt im letzten Jahr doch ein bisschen an Presse eingesammelt hat. Und das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen hier vorstellen. Das ist auch das erste Mal, dass wir da mal so ein bisschen was erzählen, wie das alles so hinter den Kulissen gelaufen ist und so weiter. Man hat ja zum Teil in den Nachrichten die Bilder da nur gesehen und dass da Linux drin steckt, hat nirgendwo gestanden. Irgendwie eigentlich schade, aber okay. Ja, letzten Endes für uns auch bei Pangotronics ist ja immer so ein bisschen das Thema, ne? Was ist der Sinn der ganzen Sache? Natürlich World Domination, ne, für Linux. Wir wollen ja irgendwie, dass am Ende des Tages alle Probleme, die wir so haben, wo Linux irgendwie in Frage kommt, dass man die damit eben auch lösen kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die wir früher schon gelöst haben. Also zum Beispiel, ne, wie tut man Linux so auf Desktop und Server? Da habe ich hier ein paar total tolle historische Aufnahmen gefunden. Braunschweiger Linux-Tage 1999. Da waren wir damals ungefähr bei Desktop und Server so im gleichen Stadium, wie wir bei den Geräten irgendwie heute sind. Man hatte ja Rechner und da sollte nur Linux drauf und man brauchte für alles Experten. Da ging die Grafik nicht und die Maus nicht und dann hat man eine Installationsparty gemacht, ne, und hat sich neben die Experten gesetzt und dann hat man angefangen, da irgendwie zu hacken. Und ja, ganz komisch irgendwie hier diese merkwürdigen Leute da, die haben das damals da irgendwie gemacht. Naja, heute haben wir andere Herausforderungen für Linux. Es geht ganz oft darum, dass da ja irgendwie das System in Geräte rein soll und dass Geräte und Anlagen und Maschinenkomponenten und sowas alles vernetzt werden soll. Das sind so Probleme, mit denen wir uns tagtäglich im Rahmen unserer Kundenprojekte beschäftigen. Und das ist auch offensichtlich ein Thema, was die Politik derzeit ganz stark umtreibt. Also ich habe hier mal die Umsetzungsempfehlungen der Bundesregierung für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 habe ich mal rausgekramt. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, Statistiken und Tech-Clouds draus generieren, um mal rauszufinden, was die da wirklich wollen. Das zeige ich euch heute nicht. Aber ja, da steht irgendwie drin, was Industrie 4.0 und Internet of Things sein soll. Und eigentlich weiß es doch keiner am Ende. Ne? Also ich erkläre euch das ein bisschen einfacher. Ich habe hier ein schönes Bild bei Geek & Poke gefunden. Das versteht ihr bestimmt sofort. Okay, also es geht um die Kaffeemaschine und die Frage, wie wir die ins Netz bringen. Die Dinge, ja, die Things, die Dinge, mit denen wir uns so tagtäglich bei uns beschäftigen, die sehen dann mehr so aus hier. Das ist zum Beispiel hier schon, ich weiß nicht, wer den Vortrag von Florian Schärf schon gehört hat hier, das ist so eine Linux-basierte Türsprechstelle, ne, wo man also unten hingehen kann und dann kann man da klingeln. Und dann klingelt es und man merkt gar nicht, dass da Linux drin ist. Wird auch beispielsweise auf Schiffen eingesetzt, so für Brücke an Maschinenraum und so Sachen. Das ist dann kurzerhand eigentlich ein VoIP-Telefon, ne, was da drin ist. Also so, wie man das halt vielleicht sonst auch aus dem IT-Bereich halt kennt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Unsere Rechner sehen irgendwie nie so aus wie Rechner. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist hier so ein Steuergerät aus dem Automobilbereich, was so in irgendwelche großen Maschinen eingebaut wird, Nutzfahrzeuge und solche Dinge. Ja, und auch da überall Linux drin. Ich habe jetzt mal, weil ich das echte Bild nicht zeigen darf, aber hier habe ich mal exemplarisch eine Waschmaschine hingetan. Also auch in so Küchengegenständen und sowas ist heute teilweise schon Linux drin. Man fragt sich, warum eigentlich, aber ist so. Ne? Die Bediengeräte manchmal so für Touch-Oberfläche oder sowas. Also Linux ist eigentlich schon fast überall drin. Fast überall. Achso, technisch sieht das dann in der Regel eigentlich so aus. Das, was wir dann mit den Geräten so im Tagesgeschäft eigentlich machen, ist eigentlich, es kommt immer irgendjemand an mit einer kleinen grünen Platine hier, mit irgendwelchen Bauteilen drauf und sagt, da muss jetzt irgendwie Linux drauf. Und dann muss man sich das natürlich irgendwie anschauen und überlegen, was macht man denn da? Tun wir dann in aller Regel erstmal Bootloader drauf, na, da wird so ein Barebox portiert, was der tollste Bootloader ist, den es gibt, habe ich letztes Jahr hier schon erzählt. Also der ist von uns, deswegen ist es der tollste. Und dann tut man da noch so ein Linux drauf. Kernel muss man meistens portieren oder zumindest irgendwelche Treiber anpassen, wenn schon alles da war. Und ganz am Ende, da habe ich jetzt, ich bin selber mehr Kernelmann, deswegen habe ich für User Space Code hier nur so ein Symbolbild schnell mal. Ich habe User Space Code geschrieben hier, toll, ne? Super, in Open Office. Ja, also am Schluss kommt der Kunde und setzt da seine Applikation drauf und dann wird das Ganze so ein Gerät und von außen sieht man von all dem eben also nichts mehr. Ja, wie kam das Ganze dann zu Street Pong? Das Ganze fing mit diesem Projekt, ich habe das jetzt mal hier ganz kurz Street Pong 1.0 genannt, damit fing das an im Jahr 2012. Und wir sitzen mit der Firma in Hildesheim und in Hildesheim gibt es die HAWK, die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kultur. Und da laufen ganz viele Designer und Künstler und solche Leute rum und machen ganz tolle und spannende Sachen. Und unter anderem hatten die dort an der Uni auch ein Projekt, wo es um das Thema Urban Interaction, also die Interaktion mit der Stadt von morgen sozusagen ging. Und da kriegten die Studenten eine Aufgabe und sollten sich halt was Tolles überlegen. Und da haben dann hier der Sandro Engel hier, der mit noch einem anderen Studienkollegen zusammen, die haben sich dann überlegt, wäre doch toll, wenn man Linux, Pong, das Pong-Spiel auf den Ampel, auf den Ampeltaster tun könnte und dann damit eben die Wartezeit verbringen könnte, bis es dann wieder grün wird und man rübergehen kann. Das Video, das habe ich hier auch mal reingepackt. Ich hoffe, dass mit dem Ton halbwegs rüberkommt.
So, hallo alle zusammen. Ich habe was richtig Cooles gefunden, und zwar ein Ampel-Game. Und das zeige ich euch jetzt. So, das hier ist das Spiel. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also, warten jetzt mal kurz, bis es rot wird. Sieht man auch, wie lang die Grünphase ist. Und so, einmal zum Spiel anmelden, jetzt brauche ich noch jemanden. Hey! Und los geht's. So, wie ihr seht, ist das Ganze eine Pong-Variante mit Skateboard. Das sind wir ziemlich cool. Hier seht ihr auch die, wie lang die Rotphase geht. Und das ist endlich mal ein guter Zeitvertreib, um an Ampeln zu stehen. Und man spielt mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat. Das ist auch ziemlich cool. Und scheiße. Leider daneben. Und tja, leider verloren. Meine Mitspielerin war besser. Und da ist sie auch schon. Hey!
Ja, war eine total tolle Sache. Der einzige Haken in der ganzen Geschichte, das ist ein kompletter Video-Fake. Das heißt, was sie da gemacht haben, ist, sie haben ein Stück gelben Schuhkarton gebastelt, haben den über den originalen Ampeltaster drüber gestülpt und haben dann vorne ein bisschen grüne Farbe drauf gepinselt und haben dann Greenscreen gemacht. Ne? Dann haben sie das alles mit dem Videoschnittprogramm da reingeschnitten. Ist auch echt toll geworden. Also wenn man sich, nochmal, ihr könnt es euch im Internet nochmal angucken, wenn man sich wirklich auch im Detail anschaut, man sieht so ein ganz bisschen, dass sie das noch nicht perfekt konnten. Dann leuchtet der Finger mal an einer Stelle mal noch so ein ganz bisschen grün. Aber ist schon echt gut gemacht gewesen und das Ding ist dann, wir haben das ja hier gesehen auf der Webseite, die sie dann gemacht haben, da sind halt hier unten auch die Social-Media-Knöpfchen drauf gewesen und das ist einfach hochgegangen, das Ding. Die haben innerhalb von ein paar Tagen haben die ein paar Millionen Klicks bei YouTube und Vimeo und den ganzen Videoplattformen irgendwie eingesammelt und das ging so richtig einmal um die Welt irgendwie in 2012. War eine super Sache. Sie kriegten dann blöderweise jede Menge Anfragen, ob man das denn nicht vielleicht auch kaufen könnte. Und das solle bitte auch in irgendwelche Städte geliefert werden. Und dann konnten sie aber leider nur sagen, ja, tut uns leid, es gibt ein kleines Problem. Das Ding, das gibt's gar nicht. Ja, und dann haben, inzwischen war hier die Amelie Künstler noch dazugekommen hier, sodass die beiden hier, der Sandro Engel und die Amelie Künstler, dann die beiden sind und waren, die das dann ja, vorangetrieben haben, das Ganze weiter. Und dann haben sie sich überlegt, was macht man denn jetzt? Also irgendwie müssen wir doch das Pong da in die Ampel reinbringen und haben sich versucht, ein bisschen ein paar Partner zu suchen. sind rumgerannt, haben nach Firmen gesucht, die vielleicht sie ein bisschen unterstützen könnten, aber irgendwie ging das Ganze nicht so richtig voran. Dann hatten sie schon eine Ampeltaster-Firma, die mitmachen wollte, die gesagt hat, wir bauen die Dinger und naja, irgendwie so richtig die Initialzündung kam halt nicht so richtig. Sie hatten dann einen Studenten, der ihnen da mal eben schnell das bisschen Elektronik da in diesen Taster reinfummeln wollte. Ist ja alles ganz einfach, ne? Jeder hat ja ein Handy heutzutage, jeder weiß ja, so ein bisschen hin und her schieben und sowas, das ist ja alles kein Hexenwerk irgendwie. Zumindest nicht, solange man das nicht selber entwickeln soll, das Ganze. Und das haben sie dann auch relativ schnell gemerkt. Also der Student, der ihnen da helfen wollte, der hat dann plötzlich gemerkt, dass das mit der Elektronik doch irgendwie alles ganz schön kompliziert ist und dass man da eine ganze Menge Sachen beachten muss. Und ja, irgendwie nur so Handy hinter Kiste kleben ist es eben dann doch nicht. Ja, und ich hatte das so eine ganze Zeit immer schon so ein bisschen im Fokus, habe immer ab und zu mal auf der Webseite von den beiden da vorbeigeguckt und dann Anfang 2014 habe ich ihnen einfach mal eine Mail geschrieben und mal nachgefragt, wie sieht's denn jetzt aus mit Streetpong und geht denn das vorwärts? Und dann sagten sie, ach, das ist alles so schwierig irgendwie. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben uns mal im Pangotronics Office getroffen und haben mal ein bisschen gebrainstormt, was braucht man denn eigentlich alles für so ein System. Also wir wollen jetzt irgendwie so ein Embedded System in ein schon existierendes Gerät reinkriegen, in diesem Fall eben diesen Ampeltaster. Also haben wir mal eine Liste gemacht, was fehlt uns da eigentlich alles. Wir brauchen irgendwie einen grafikfähigen Rechner, ne? Das Ding soll ja irgendwie ein Bild anzeigen. Wir brauchen auch ein Display. Also mit dem Display ist gar nicht so einfach. Wer schon mal versucht hat, draußen bei direktem Sonnenlicht irgendwie sein Smartphone abzulesen und dann noch was drauf zu sehen, ja, das ist halt schon durchaus eine ganz schöne Herausforderung. Also das heißt, es musste auch ein Display gefunden werden, was richtig knackig ist und was man halt auch unter Außenbedingungen noch ablesen kann. Gar nicht so ganz einfach. Glücklicherweise kannten wir einen Kunden von uns, der sowas baut und da haben wir dann gleich mal nachgefragt und haben dann auch eigentlich schöne Modelle da gefunden und ja, da gibt es also auch Möglichkeiten. Dann braucht man ein Touchscreen, es muss also auch da draußen irgendwie ja das Ganze bedienbar sein, ne? Wenn man da Pong spielen will, muss man irgendwie da mit dem Sensor eben auch ja, die Position des Fingers eben messen. Ja, dann müssen wir irgendwie mit dem Ampeltaster kommunizieren. Da stellte sich dann nämlich ziemlich schnell schon raus, dass das alles mit so einer Ampel gar nicht so einfach ist. So eine Ampel ist nämlich eine sicherheitstechnische Anlage. Und da darf man gar nicht einfach so mal eingreifen. Ne? Das ist halt alles abgenommen und zugelassen und mit TÜV und Zertifizierung und allem Brimborium. Und ja, also wir brauchen das Signal. Also wir müssen wissen, ob gerade rot ist oder grün. Und wir müssen auch die Anforderungen auslösen. Also das sind eigentlich im Grunde die beiden Dinge, die wir machen müssen. Also wenn jemand kommt und drückt, dann soll eben auch gedrückt werden, so als ob das der normale Taster wäre. Und aus Sicherheitsgründen gibt es noch die Anforderung, dass auf dem Taster während der Grünphase nichts angezeigt werden darf. Also das heißt, während man über die Straße gehen darf, da dürfen die Leute, die da stehen, also nicht abgelenkt werden. Die müssen dann schön sich auf die Ampel konzentrieren und dürfen dann rübergehen. Da darf das Spiel dann halt auch nicht weiterlaufen. Also diese beiden Informationen, die mussten wir irgendwie ermitteln und das auch zuverlässig. Ja, dann haben wir als nächstes das Problem, dass wir ja hier irgendwie die Kommunikation mit der Gegenseite irgendwie hinbekommen müssen. So eine Ampel, die steht da so rum und da sind natürlich jede Menge Kabel drin, aber nicht gerade die, die wir so bräuchten. Also das heißt, da ist auf jeder Seite vom Überweg ist so ein Taster und der ist da halt irgendwie angeschlossen. Aber wenn man sagt, ey, wir hätten da jetzt gerne mal noch so ja irgendeine Kommunikationsschnittstelle oder sowas, wo wir jetzt eben die Position von unserem Paddle, was wir da hin und her schieben, rübermelden können, sowas gibt's da halt einfach nicht. Mussten wir uns also was für ausdenken. Dann gibt es natürlich diese ganzen lästigen Dinge, wie dass man da irgendwie aus der Stromversorgung von dem Taster sich heraus versorgen muss, seine eigene Elektronik da noch mit dranhängen irgendwie. Und ja, auch nicht zu vernachlässigen das Gehäuse. Ne? Das ist ja alles im öffentlichen Raum, das Ganze. Und dementsprechend gibt es da halt auch, selbst für einen Testbetrieb, wir haben nur Testbetrieb erstmal angepeilt, selbst für einen Testbetrieb gibt es jede Menge Regularien. Unter anderem muss das halt richtig vandalensicher sein. Ne? Also das hat so ungefähr die gleichen Anforderungen wie so ein Bankautomat. Also das ist halt irgendwie alles mit Sicherheitsglas und da darf sich auch keiner verletzen, wenn da vorher einer mit einem Baseballschläger draufgehauen hat oder sowas. Das muss also alles, oder wenn ein Fahrradfahrer mit voller Wucht gegen das Gehäuse knallt oder sowas, dann darf der nicht von irgendwelchen rausstehenden Teilen aufgespießt werden und sowas. Also da gibt's ganz viele Regularien, das ist alles reguliert bis ins Letzte. Und erst wenn man diese Punkte alle abgeschlossen hat, dann kann man sich hier unten irgendwie um das Game kümmern. Das hatten sich die Designer, die Grafiker jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt. Also die Liste fing eigentlich vorher erst hier im unteren Teil an. Aber ja, so ungefähr war die Liste der Herausforderungen, die es da eben zu bewältigen galt. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Ganze muss in diesem, ihr wisst ja, wie groß so ein Ampeltaster ist, unten haben wir einen stehen, das musste da halt irgendwie reinpassen. Das ist halt auch nichts, wo man jetzt irgendwie große Auswahl hat. Was nimmt man denn da jetzt an Rechnern irgendwie? Ja, dann haben wir uns am 1. Juli 2014, also Mitte letzten Jahres, haben wir uns dann in Hildesheim zusammengesetzt hier an der HWK und haben dann einfach mal alle Leute, die da irgendwie mit im Boot waren und mit denen die beiden schon gesprochen hatten, die haben wir mal an einen Tisch geholt und haben gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt überlegen wir mal, wie die Optionen sind. Na, was können wir machen? Wie können wir das auf die Straße bringen? Ja. Und da wurde dann viel hin und her diskutiert und wir haben dann die Aufgaben verteilt und die Firmen, die halt gesagt haben, finden wir eine tolle Idee, wollen wir mitmachen, die haben dann alle überlegt, wie können sie was beisteuern und wie können sie uns helfen. Und dann ging das Ganze also los. Das heißt, am 1. Juli haben wir angefangen und da war dann eben diese Liste hier von Leuten irgendwie unterwegs. Hier die beiden Studis, die haben dann schnell noch eine Firma gegründet und haben sich also um das Spiel selber und um die Logistik und alles, was sonst noch drumherum irgendwie war, gekümmert. Jede Menge Kommunikationstasks. Dann haben wir so einen Tasterhersteller ins Boot geholt mit, der uns eben die Ampeltaste gegeben hat. Man musste ja praktisch das Unterteil quasi, also das, was noch original ist, mit der Tasterelektronik, der zugelassenen und allem, was da drin ist, das musste man ja quasi als Ausgangspunkt nehmen. Da haben die uns sehr unter die Arme gegriffen und die haben dann auch das, was ihr unten am Stand bei uns seht, dieses schicke gelbe Tastergehäuse, was auf den ersten Blick echt aussieht, als ob es aus der Serie fällt, aber das ist mit einem 3D-Drucker gedruckt. Ne? Die haben da so richtig guten Prototypen 3D-Drucker, so ein richtiges Profigerät und das war auch wirklich sehr viel wert, dass man da eben dann plötzlich mal Zugriff drauf hatte und sich dann eben mal Taster drucken Tasterdeckel drucken lassen konnte. Und auch so vor Ort, wenn man dann da mit den Leuten von der Stadt verhandeln muss, wenn die dann sagen, das kenne ich hier alles gar nicht, was sind denn das da für Kabel und wo muss ich die jetzt anschließen, das geht hier überhaupt alles gar nicht, dann ist das schon richtig gut, wenn man halt auch ein paar Leute im Team hat, die schon öfter mal an so einer Ampel gestanden haben und wissen, wie man mit den Leuten dann richtig umgehen muss, damit die dann doch feststellen, dass es doch geht und so weiter. Tolle Sache. Ja, wir haben uns dann selber, also wir machen ja eigentlich im Tagesgeschäft nur Embedded Software, also Kernel und diese ganzen Dinge eben, Hardwareentwicklung machen wir eigentlich normalerweise gar nicht, das machen eigentlich unsere Kunden immer selber, aber in diesem Fall war ja nun keiner da, der es machen konnte. Also haben wir gesagt, okay, na, sonst sagen immer unsere Kunden, das bisschen Software macht man ja noch so nebenher, jetzt haben wir gedacht, jetzt drehen wir den Spieß mal um, jetzt das bisschen Hardware machen wir noch nebenher irgendwie, das kann ja so schwer nicht sein irgendwie. Ja, und dann haben wir uns also darum gekümmert, da Linux drauf zu bringen und Qt und OpenGL und so weiter. Da habe ich nachher noch ein paar Slides zu, die Applikation, das alles da drauf zu häkeln. Es war dann relativ schnell klar, da ist nicht viel Platz in dem Ding. Wir brauchen also einen wirklich verdammt kleinen Rechner, der aber trotzdem auch noch irgendwie Rechenleistung braucht, weil die Grafiker wollen natürlich auch ein paar tolle Grafikeffekte in so einem System haben. Und dann muss das natürlich auch alles mit schnuckeligen Animationen sein und die dürfen natürlich, das Wichtigste beim Designer ist ja immer, die Animation darf nicht ruckeln. Das ist ja ganz, ganz wichtig für so einen Ampeltaster. Und dementsprechend war die Auswahl dann schon relativ klein und haben wir dann hier bei der Firma Caro haben wir so kleine Rechner gefunden. Die sind so groß wie so ein DIMM 200 RAM-Riegel, wie ihr das aus dem Laptop kennt. Das ist also ungefähr die Größe unseres PCs. Sehen wir gleich nochmal auf dem Bild. Und da ist dann so ein ARM-Prozessor mit Dual-Core 2x800 MHz drauf und der sollte es dann richten. Da haben wir die dann überredet, dass sie uns auch ein paar Module zur Verfügung stellen. War ja auch kein Budget irgendwie da, also das musste alles irgendwie so gehen. Ja, und nicht zuletzt, ganz, ganz wichtig hier, die Uni und die Stadt Hildesheim, die haben sich dann sehr lange, sehr ausführlich über die Frage unterhalten, ob man das alles darf und was man tun muss, damit man es doch darf und welche Verträge wer mit wem schließen muss und so weiter. Das war total toll, dass wir damit nichts zu tun hatten. Es ist jedenfalls alles gut ausgegangen. Ja, und dann auf mal, nachdem das so ungefähr alles klar war, wie das denn gehen würde, standen wir dann da und haben dann gedacht, was machen wir jetzt? Wir haben schon ein paar Kollegen im Team, die von Haus aus E-Techniker sind und auch sich mit Elektronik irgendwie ganz gut auskennen. Aber wir sind natürlich im Tagesgeschäft, machen wir halt keine Hardwareentwicklung. Ne? Das haben die Leute teilweise manchmal vor 10 Jahren mal gemacht noch oder so. Aber irgendwie so richtig im Tagesgeschäft fit war eigentlich keiner bei uns. Wir haben dann gedacht, naja, was macht man? Wir sind ja alle Open-Source-Leute, also greifen wir mal in den großen Open-Source-Baukasten. Das ist eine gute Gelegenheit, so ein Spielzeugprojekt auch für uns, dann gleich mal rauszufinden, wie ist eigentlich der Zustand bei den Open-Source-Tools für Platinen-CAD. Und da kam uns eine Sache sehr entgegen, nämlich dass vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, das CERN in Genf, was ja seit geraumer Zeit damit beschäftigt ist, eben diese ganze Automatisierungstechnik für den LHC, für diesen großen Teilchenbeschleuniger da aufzubauen, die sind im Grunde auf dem Trip, dass sie alles, was sie da tun oder sehr viele von den Sachen, die sie da entwickeln mit öffentlichen Geldern, dass sie die eben auch als Open Source und als Open Hardware rausgeben. Total tolle Sache, also finde die Idee wirklich super, wird schon mit öffentlichen Geldern finanziert, also darf da bitte auch öffentliche Technik bei rauskommen. Also das CERN hat eine Menge getan da in der Richtung und auch die hatten irgendwann das Problem, dass sie eben ein EDA-Tool brauchten und eben irgendwie Platinen designen mussten. Und dann haben sie sich mal umgeguckt und es war grauslich, was es auf dem Open-Source-Markt gab. Also das Gefühl kenne ich sehr gut. Ich habe da auch über die Jahre immer wieder geguckt und es wurde und wurde nicht besser. Da hat man dann irgendwie doch zu Eagle gegriffen, meistens, wenn man dann irgendwie mal ein kleines Platinchen machen wollte. Und dann die CERN-Leute, die sind dann hergegangen, die haben sich dann KiCad angeschaut. Das war auch in einem grauslichen Zustand, aber da haben die gedacht, wenn es halt nicht das hat, was wir brauchen, dann kann man ja was machen. Und dann haben sie halt irgendwie richtig Manpower da drauf geworfen, haben halt die Leute, die sonst, die hätten halt sonst teure Tools gekauft und die Leute hätten sich halt mit was anderem beschäftigt. Insofern haben sie halt jetzt die Leute da eben an KiCad arbeiten lassen, haben da tolle halbautomatische Router, wo man dann so ganze Busse über Bauteile rüberfädeln kann und das sortiert sich dann alles automatisch und so Sachen. Das haben die dann alles für KiCad implementiert und da reingebracht. Und das fanden wir richtig toll, haben wir letztes Jahr auf der FOSDEM mal einen Vortrag drüber gehört, wo die das erzählt haben und gedacht, super Gelegenheit, probieren wir mal aus, ob das vielleicht inzwischen ganz gut geworden ist. War auch nicht ganz so einfach, also wir mussten dann irgendwie Versionen aus dem Git nehmen und kompilieren, weil als erst da, also in den Release-Versionen, die man so im Debian hatte, da war das halt alles noch nicht richtig drin, diese tollen neuen Features. Also alte Kernel-Entwickler-Weisheit, nimm immer den Top-of-Tree frisch aus dem Git, das ist immer der beste Code, den man kriegen kann. Das haben wir dann also gleich bei KiCad auch umgesetzt und hat eigentlich gut funktioniert. Damit haben wir dann angefangen und einer der Kollegen bei uns, wir haben einen Techniker, der normalerweise dafür zuständig ist, im Wesentlichen so die ganzen Fädeldrähte an unsere Kundenhardware anzulöten, an Stellen, wo die nicht so das tut, was sie halt soll. Und der hat sich dann also hingesetzt und hat sich ein bisschen in KiCad eingearbeitet und hat dann also angefangen, damit die Platine zu machen für das Triebpunkt. Eine total tolle Idee, wenn man so ein beengtes Projekt, also unter beengten räumlichen Verhältnissen da in so einem Ampeltaster machen will oder auch generell auch an anderer Stelle ist. Man fängt nicht direkt an, Elektronik für das Zielgerät zu machen. Klingt erstmal doof und wir haben auch über die Jahre festgestellt, dass unsere Kunden das fast nie beherzigen. Die denken immer nur an den Produktions-Use-Case. Also da wird das Gerät immer so entwickelt, wie es nachher tatsächlich in den Markt gehen soll. Es ist aber oft eine ganz gute Idee, wenn man mit den Komponenten noch nicht hundertprozentig fit ist und meistens ist das ja so, dass man immer neue Komponenten, neue Prozessoren und so weiter benutzt und nicht eben schon Sachen, die schon fünfmal abgehangen sind. Wenn man das vorhat, dann wird es wohl irgendwann im Laufe der Softwareentwicklung vorkommen, dass man halt auch mal irgendwo messen muss und dann ist das total toll, wenn das alles makroskopische Bauteile sind, wo man auch mal mit so einer Scope-Spitze rankommt und auch mal sehen kann, was denn da jetzt für Signale drauf sind und so weiter. Insofern haben wir als erstes was gebaut, das heißt bei uns Prototyp 0, das ist dieses Board hier oben, diese kleine grüne Platine. Und das ist im Grunde einfach nur eine Aufsatzplatine, die hier auf das Entwicklerboard vom Hersteller drauf geht. Also dieses Board hier unten, das kann man so fix und fertig kaufen bei dem Hersteller von den Prozessormodulen. Und dann haben wir einfach ein kleines Adapterboard gemacht, das konnte man hier mit vier Schrauben oben drauf schrauben. Das hat mechanisch überhaupt nichts damit zu tun, wie das nachher in dem Ampeltaster aussieht. Aber da ist schon der richtige Prozessor unten drauf und hier das USB-Kabel für den Touch, das musste man hier noch irgendwie fünfmal zusammenrollen, damit es da irgendwie hinpasste und so weiter. Da hat man schon hier eine SD-Karte und so. Da ist hier noch Ethernet dran, total toll, da kann man NFS-Root und TFTP und sowas machen und kommt richtig ran in sein Gerät und sieht was und so, richtig echtes Netzwerk und sowas, tolle Sache. Für die Softwareer total gut, weil die können halt richtig entwickeln. Also das ist auch so eine Sache, die ich immer jedem empfehlen würde. So ein kleines Platinchen da ist im Zweifelsfall schnell gemacht. Ihr wisst schon, das bisschen Hardware, das macht man noch nebenher. Aber das macht den Softwareern das Leben total einfach, wenn die plötzlich richtig an die Sachen rankommen. Ja, das haben wir dann gemacht. Hier war quasi dann First Light auf dem Teil. Man sieht, das kann schon Pinguine anzeigen. Das ist ja immer schon mal die halbe Miete. Ne? Wenn man Pinguine anzeigen kann, dann sind wir fast fertig. Hier sehen wir dieses Board nochmal, was man dann eben einfach da so oben drauf schrauben konnte. Und insbesondere hier sieht man auch hier dieses 3 mm Sicherheitsglas, ne, was da vor diesem tollen Display davor ist. Und dazwischen ist irgendwo der Touch-Controller und die ganzen elektrischen Signale, die gehen halt hier hinten über Kabel dann eben schon runter erstmal auf dieses Baseboard. Ja, nun ist das ja so, wenn man so ein, das ist dann jetzt die richtige Platine hier, die dann nachher dann auch schon die richtigen mechanischen Abmaße hat. Und nachdem wir das dann also so weit schon hatten, dass es dann eben zusammengebaut werden konnte, dass ja die Platinen, die kann man ja bestellen, ist kein Problem, dass wir die also im Haus hatten, dann kam natürlich jetzt die nächste Herausforderung, wie lötet man das zusammen? Das meiste davon kann man noch mit dem Lötkolben löten, aber wenn man mal hier genau guckt, da sind halt so ein paar Sachen dabei. Ich weiß nicht, ob man das Radio hier sieht. Wir haben halt, das zeige ich dann später noch, wir haben eine Funkstrecke rüber zur anderen Seite und spätestens da haben wir BGA-Bauteile. Ne? Das sind also kleine Chips, wo die Beinchen nicht mehr außen drum sind, wo man noch irgendwie mit einem spitzen Lötkolben rankommt, sondern die sind halt unten drunter. Ja. Und dann muss man sich was ausdenken. Die Profis, die machen dann normalerweise Reflow-Löten und ja, bestücken das mit Bestückungsautomaten und löten das halt im Reflow-Ofen. Ja, sowas haben wir leider nicht. Wir sind ja nur Softwerker. Aber womit kennen sich Softwerker am besten aus? Na? Wer weiß es? Pizza, genau. Pizza. Also, haben wir einen Pizzaofen genommen. Das gibt sogar semi-professionell hier mit dem Original-Beta-Layout-Pizzaofen-Controller. Und mit dem Ding macht man also aus einem handelsüblichen Severin-Pizzaofen, den man da auch gleich mitbestellen kann, ich weiß nicht, für 120 Euro oder sowas, macht man einen total tollen Ofen, in dem man BGAs löten kann. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir halt, ne, beim PCB-Pool kann man einfach die Siebe zum Siebdrucken, die kann man sich da gleich zu seiner Platine mitliefern lassen. Dann hatten wir also Platinen, wir hatten Sieb, wir haben Lötpaste und einen Spachtel genommen, haben da die Lötpaste drauf gespachtelt und dann anschließend haben wir das Teil in den Pizzaofen gesteckt. Das war ein bisschen Übung, bis man das richtig hingekriegt hat, dass dann auch alle Beinchen hinterher angelötet waren und so weiter. Aber Pizzaofen löten ist für Projekte zu Hause, wenn man was basteln will und da ist mal BGA dazwischen, ist das total in Reichweite heutzutage, also auch für Amateure. Ja, das ist dann das, was dabei rausgekommen ist. So sieht also unsere Platine jetzt aus. Ich habe das hier mal so ein bisschen auseinandersortiert. Also hier oben ist der Stecker, da gehen wir mit Kabeln rüber dann zur echten Steuerung von dem Ampeltaster, holen uns da den Strom und da geht eben auch die die Phasenrückmeldung und die Grünanforderung entsprechend dann rüber. Dann im oberen Bereich, da ist auch das Netzteil untergebracht, damit wir unsere Spannungen aufbereiten können. Hier sieht man diesen DIMM 200 Stecker hier und das da ist unser Rechner. Ne? Also das ganze Ding hier ist unser Rechner, so in der Größe von einem RAM-Riegel. Wir haben dann, weil wir ja auch nicht viel Zeit aufwenden wollten, haben wir halt bei vielen Stellen einfach auf bestehende Sachen zurückgegriffen. Ne? Also das ist hier ein fix und fertiger kapazitiver Touch-Controller. Da haben wir einfach ein Loch in der Platine gelassen, damit die Bauteile da auf der anderen Seite halt zur anderen Seite einfach durchragen konnten. Das war ja nicht dafür vorgesehen, dass man das da drauf lötet. Das hatte glücklicherweise hier an der Seite so ein paar Pads, da konnte man das anlöten und da haben wir dann unseren USB dran angeschlossen und dann eben diesen USB-Touch-Controller da irgendwie rangebracht. Ja. Hier unten sieht man auch, da kommt das Kabel von dem Display entsprechend raus und hier, das muss das Kabel von dem Touch sein. Hier ist unser SD-Kartenhalter, da kommt unser Linux drauf nachher. Das haben wir einfach, würde ich jetzt für Serie so nicht machen, aber für eine Demo, ne, da ist eine SD-Karte immer toll. Da kann man beim Entwickler am Platz, kann man da sein Linux drauf kopieren und dann schnell da reinstecken und dann geht das halt alles ganz schnell. Ja, hier habe ich mal so ein bisschen die Komponenten zusammengesammelt. Also falls ihr mal einen Ampeltaster für Pong bauen wollt, sind die Zutaten, die ihr braucht. Wir haben hier so einen 802.15.4 Funktransmitter. Haben wir da drauf gemacht. Das ist dieser kleine Käfer hier oben. Das ist der mit dem BGA. 802.15.4. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist der Physical Layer, der normalerweise unter Zigbee drunter ist. Also das ist so ein Funkprotokoll. Das läuft jetzt hier bei 2,4 GHz und also auch dem Frequenzbereich, wo WLAN normalerweise ist. Und da kann man halt sehr schön so kleine Funknachrichten von rechts nach links schicken. 127 Byte maximale Nachrichtenlänge. Damit das alles schön, ne, also wir wollen ja irgendwie Internet of Things machen. Zu Internet gehört auch das Internetprotokoll. Also wollen wir irgendwie möglichst IP machen und nicht irgendwelche obskuren Industrieprotokolle. Und deswegen haben wir hier 6LoWPAN genommen. Das ist im Linux-Kernel jetzt drin. Da haben wir auch einen Studenten, der seit 2 Jahren dran werkelt und da den Kernel aufräumt, weil das auch in einem ganz fürchterlichen Zustand war. Aber 6LoWPAN wird jetzt langsam irgendwie im Kernel. Und wenn man dann 6LoWPAN irgendwie anmacht in seinem Kernel, dann kann man eben hier IPv6 über diese Funkstrecke da hinten sprechen. Da haben wir dann Google Protobuf und ZeroMQ noch genommen, um da schön die Nachrichten ein- und auspacken zu können von der Applikation aus. Und darüber funktioniert also die Positionsmeldung. Wenn also einer das Paddle schiebt, dann wird immer jeweils die Position des Paddles auf der X-Achse sozusagen, wird halt schnell mit dem Funkpaket auf die andere Seite rübergeschickt. Und da kann man das dann eben entsprechend wieder mitlesen. Ja, hier haben wir also unseren Hauptprozessor, das ist so ein MX6 von Freescale. Der läuft jetzt hier eben mit 800 MHz Dual-Core, hat 1 GB RAM an Bord, also schon ganz ordentlich und üppig. Man braucht aber, wenn man 3D-Grafik machen will, braucht man halt auch ein bisschen. Ne? Also wenn das ruckelfrei sein sollte, dann braucht man 3D. Da ist so eine Embedded OpenGL-Grafikkarte von Vivante mit drin. Das ist alles mit in dem Chip, das ist also nichts Externes da irgendwie. Und zumindest prinzipiell ist das so ein bewährter Chip, den kennen wir auch immer wieder aus Kundenprojekten. Also das ist halt schon Technik, die man, wenn man es mal weitertreiben wollte, auch mal in Serie einsetzen kann. Also das ist halt schon robuste Technik, das überlebt halt auch mal komische Temperaturbereiche und so, was man halt so im Außenbereich eben vielleicht erwarten könnte. Diesen ganzen Touch-Controller, den haben wir so fix und fertig, wie er war, einfach eingekauft und da drauf gelötet. Wie gesagt, Anbindung über USB. Auch ganz schön, aktueller Mainline-Kernel hat eigentlich für diese meisten Protokolle einfach fix und fertig schon Treiber. Ne? Also da braucht man gar nicht mehr groß rumhäkeln. Das war einfach nur rausfinden, welchen man nehmen muss, weil ja meistens der Hersteller von solchen Komponenten, der sagt immer, ja, ja, Linux-Treiber haben wir natürlich dafür. Aber das ist dann irgendwie so ein riesengroßer Halbproprietärer und die andere Hälfte ist so, dass man Augenkrebs kriegt, wenn man da drauf guckt. Ne? So einen Codeklumpen, den kriegt man dann meistens in die Hand und dann sagt der Hersteller, hier, das ist unser Treiber, der ist für Linux. Und dann stellt man fest, das ist für, naja, im schlimmsten Fall Linux 2.4 oder sowas. Ne? Also das ist manchmal ganz gruselig, was man da für Dinge erlebt irgendwie, wenn man so Treiber vom Hersteller nimmt. Also bei uns ist eigentlich immer Grundregel, wenn es irgendwas gibt, was schon im Kernel ist, dann ist der Code meistens viel, viel besser. Ne? Da ist die ganze Linux-Community-Qualitätssicherung drüber gelaufen. Das ist eigentlich viel erfolgversprechender, als wenn man so Herstellertreiber nimmt. Unsere Kunden verstehen das immer nicht, weil die immer gewöhnt sind, dass was vom Hersteller kommt, irgendwie gut ist, aber so funktioniert es halt nicht. Also haben wir hier geschaut, gibt es das vom Hersteller, gibt es das von kernel.org und da ist tatsächlich auch der Treiber drin, wenn man mal den richtigen gefunden hat. Das ist oft die größte Herausforderung, ne, zu finden, welcher ist es denn jetzt eigentlich. Bei USB geht es noch halbwegs. Ja, und dann das Display, das hat hier direkt, glücklicherweise hat unser Prozessor direkt hier so, so eine LVDS-Schnittstelle. Das ist einfach hier dieses Kabel, wo man praktisch direkt ohne weitere Bauteile den Prozessor an dieses Display anschließen kann. Und dann kann es losgehen. Dazu Fragen? Gut. Ja, dann galt es natürlich auch, dieses Gehäuse da entsprechend so aufzuweiten, dass da diese Elektronik irgendwie reinpasst. Wir konnten ja die Originalelektronik unten drunter nicht anfassen, also einfach, weil das halt sicherheitszertifizierte Technik ist, da will man nicht ran. Wenn man da ran wollte, dann müsste man anschließend nochmal zum TÜV und sich das alles nochmal abnehmen lassen. Das ist was richtig Teures da. Ne? Irgendwie. Das will man möglichst nicht anfassen, wenn man nur gerade ein Spielzeugprojekt macht. Wir haben dann hier schön die 3D-Informationen zur Verfügung gehabt und die Amelie Künstler, die eine der beiden Studenten, die ist eben Produktdesignerin und die hat dann ihr 3D-CAD-Programm gezückt und hat dann angefangen, hier an dem Gehäuse zu zupfen und das nach oben zu ziehen und aufzuweiten und irgendwo Platz zu schaffen für diese ganzen Komponenten. War sehr faszinierend, wie man das eben hier aufblasen kann. Dann hier sieht man hier an der Seite, da hat das hier so eine komische Nase noch dran. Da ist innen so ein Debug-Stecker noch. Da mussten wir irgendwie Platz schaffen, sodass man da an die richtige Stelle rankommt, weil es eben die einzige Information war, über diesen Debug-Stecker dann eben auch ja, diese Rotphase irgendwie mitzubekommen. Und so musste das also richtig full custom hier angepasst werden an die Verhältnisse. Ja, und so sah dann das erste Exemplar von dem Gehäuse aus, frisch aus dem 3D-Drucker, noch nicht in diesem schönen Gelb, wie es jetzt unten da an der Testampel, an dem Testmast hängt, sondern eben so, wie es direkt aus dem Drucker gefallen ist. Also ich war schon ziemlich überrascht, was für eine Qualität da heute möglich ist. Also man sieht es dem Gehäuse, wenn man es auf den ersten Blick sieht, man sieht es dem nicht direkt so an, dass das 3D gedruckt ist. Das ist schon richtig gut geworden, was man da an Möglichkeiten eben hat heute. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich. Also die Amateurdrucker, die so für einen selber in Reichweite sind, die werden ja auch sukzessive immer besser. Also wenn wir da in ein paar Jahren mal angekommen sind, dass sowas da möglich ist, auch mit einem normalen, preiswerten Amateurdrucker. Ich glaube, da kann man schon, gerade in dieser ganzen Maker-Szene und Open-Source-Community, kann man schon richtig tolle Things für das Internet of Things irgendwie selber bauen, wo man dann halt auch seine, was weiß ich, Raspberry Pis oder was auch immer irgendwie drin unterbringen kann. Ja, so sah das dann aus. Dann gab es natürlich noch die ganzen Teile mit den bunten Blubberblasen und so weiter. Ne? Also das, was den Designern immer am meisten am Herzen liegt, dass die Animationen da sind, die dann nachher später, wenn sie bei uns vorbeigekommen sind, dann nicht mehr ruckeln dürfen. Ja, und hier sieht man dann, wie sowas stattfindet. Ne? Da werden also richtig Animationssequenzen gemacht, wo dann Blasen aufsteigen und Konfetti von oben runter regnet und Explosionen, wenn der Ball mal daneben gegangen ist und so weiter. Also war für mich als Kernelmann eigentlich auch wieder eine völlig faszinierende neue Welt. Irgendwie sehr spannend, wie die Designer da an die Sachen rangehen. Und ja, dann am Schluss gab es dann halt hier diese ganzen Sequenzen. Und für unsere Applikateure, wir hatten dann einen Kollegen dran sitzen, der sehr fitter Qt-Entwickler ist. Und unsere Applikateure haben das dann eben quasi übernommen und haben halt die Grafiken da eben vom Designer gekriegt und haben das dann eingebaut. Ja, kernelseitig war es relativ leicht mit diesen Prozessoren hier, kennen wir uns ganz gut aus. Also da haben wir dann damals einen aktuellen Kernel, dann 3.18 entsprechend genommen, beziehungsweise das jetzt schon von einem Update hier vom Frühjahr. Damals war es, im ersten Wurf war es noch kein 3.18. Der Prozessor hier, dieser MX6, der ist da in Mainland schon richtig gut unterstützt. Also mit den Grafiksachen, da ist noch nicht alles drin, leider. Da haben wir noch einen reichlich großen Patch-Stack hier mit Sachen, die da für 3D und Video notwendig sind. Das geht aber auch voran. Also da gibt's, wenn ihr mal in die Kernel-Logs reinguckt, was so von Kernel-Revision zu Kernel-Revision, was da so kommt, da schieben wir immer fleißig alles, was fertig ist und was schon Mainline-Qualität hat, sodass man durchs Review durchkommt, das schieben wir da immer fleißig voran und dann eben rein in den Kernel, sodass eben einfach ja, viele Sachen, die wir da auf diesem kleinen Rechner brauchten, die waren halt einfach schon da. Ne, irgendwo. Und das ist ja immer ganz gut, weil wenn das erstmal alles im Kernel drin ist und man dann nicht noch großartig Patch-Stacks mit rumschleifen muss, dann kann man sich ja meistens dann auch darauf verlassen, dass es halt ganz gut funktioniert. Ja, dieser Grafik-Stack, dann eben die ganzen Treiber für die verschiedenen Schnittstellen. Netzwerk-Stack, eben auch ganz wichtig. Es gibt eben dieses 6LoWPAN und dieses 802.15.4. Das ist so ein Bereich im Kernel, wo man schon sieht, dass es halt noch schon ganz schön dunkle Ecken auch im Kernel gibt. Ne, irgendwie. Als wir da vor, naja, so ungefähr 2 Jahren mal angefangen haben, in dem Bereich uns damit zu beschäftigen, waren wir schon ganz schön entsetzt, was da für Code drin ist irgendwie. Den hatte mal ein großes Automatisierungsunternehmen da reingeschoben, weil sie irgendwie dachten, das wäre eine gute Idee und irgendwie so richtig mit Netzwerktechnik und wie das im Linux-Stack eigentlich alles funktioniert, kannten die sich nicht so richtig gut aus. Aber naja, es ist halt Open Source und es lebt halt vieles einfach davon, auch wie viel Zeit die Leute investieren. Und das Wichtigste, was wir bei den Kernel-Entwicklern eigentlich brauchen, ist Reviewing-Power. Ne? Irgendwie. Da muss jemand drauf gucken und muss halt sagen, nee, der Patch ist doof, den wollen wir nicht irgendwie. Dann kommen halt so Sachen auch nicht da rein. Ne? Oder die Entwickler müssen sich halt mehr anstrengen und müssen die halt nochmal rechts rum und links rumdrehen, bis es dann halt doch reinkommt. Also Reviewing-Power ist ganz, ganz wichtig. Haben wir hier auch immer wieder dran gelernt. Also nur entwickeln ist halt auch nur die halbe Miete. Ihr müsst halt auch gucken auf Code von anderen Leuten. Dann gucken die auch auf euren Code und so. Also das ist in jeder Hinsicht immer eine gute Sache irgendwie. Ja, dann in Richtung Applikation. Haben wir Qt da drauf getan, erstmal. Also man könnte auch andere Sachen drauf machen. Gibt im Moment so ein paar Überlegungen, da vielleicht Web drauf zu machen. Ich weiß nicht, wer den Vortrag vom Florian Schärf gerade vorhin gehört hat. Da haben wir dann mal so beschleunigte Webbrowser auf so Plattformen drauf getan. Das kann man halt auch machen. Aber es ist halt, also Qt ist halt ein total pragmatisches Framework. Ne? Wenn man halt irgendwie in kurzer Zeit irgendwie so eine Grafikaufgabe lösen muss und eigentlich gar keine Zeit hat dafür, dann ist halt mit Qt sowas schnell gehäkelt und es performt schnell und es ist halt kein großer Overhead und es ist halt irgendwie ja für so ein kleines Gerät, was dann halt auch den Blubberblasen-Ruckel-Anforderungen der Designer dann am Schluss entsprechen soll, da ist es dann eine ganz gute Sache. Wir haben auch dann modernes Qt, also Qt 5.4 hier mit so einem QML2. Also das heißt, diese ganze Grafik ist in QML2 im Wesentlichen geschrieben. Und das Qt läuft auf so einem EGL Fullscreen Backend, ja, in so einem Single Application Szenario. Ne? Das ist ja in diesen Industrieprojekten ganz oft so, dass man eigentlich gar nicht wie auf dem Desktop jetzt verschiedene Applikationen hat oder wie auf dem Handy, wo ich mehrere Programme starten und dazwischen hin und her schalten kann oder sowas, sondern so Industriegeräte haben ganz oft eben einfach ein Programm, das läuft Fullscreen und, ja, das ist eben die Applikation, die man als Benutzer sieht. Ne? Genauso haben wir das hier auch gemacht. Da gibt es halt kein X und keinen Window-Manager und kein gar nichts. Und das Qt selber hat so ein, nennt sich EGLFS, also EGL Fullscreen Backend. Und damit koppelt sozusagen das Qt direkt auf das OpenGL ES obendrauf. Ne? Und malt dann eben seine Dinge eben mithilfe der 3D-Grafikkarte. Dann ja eben Beschleunigung für Video und Grafik. Also da sind wir zurzeit auch gerade aktuell dran. Da diese, damals waren noch die proprietären Grafiktreiber leider drin, weil es noch nichts Besseres gab. Jetzt gerade seit einer Woche haben wir einen Durchbruch erreicht und haben jetzt auch die Open-Source-Treiber am Laufen. Das war aber schon sehr, sehr schmerzhaft, aber das geht jetzt wohl auch voran. Also vielleicht nächstes Jahr können wir hier vielleicht sogar schon dann Open-Source-Grafiktreiber bei sowas zeigen. Ganz faszinierend fand ich am Schluss, ich habe dann mal nachgezählt, als wir die Ergebnisse mal vorgestellt haben, habe ich mal nachgezählt, wie viel Code ist denn da jetzt eigentlich entstanden. Das sind jetzt ungefähr 1000 Zeilen QML2-Code, die da reingeflossen sind für die Applikation. Und dazu kommen nochmal 600 Zeilen C++-Code. Das ist jetzt an sich für so einen Pong erstmal noch nicht so weiter verwunderlich. Was die Industrieleute immer total irritiert, ist, wenn man dann im nächsten Bild zeigt, dass, um das Ganze möglich zu machen, dass da 48 Millionen Lines of Code, wenn man nach so einer Kokomo-Metrik mal abschätzt, müsste man 1,2 Milliarden Euro investieren, um diese Basisinfrastruktur sich entwickeln zu lassen, wenn man das from scratch machen würde. Also es ist total toll, was man mit Open Source, also Open Source schenkt uns 1,2 Milliarden Euro hier, damit wir sowas machen können. Super Sache. Kann ja eigentlich wirtschaftlich keiner mehr gegen argumentieren, ne, irgendwie. Ja, also ungefähr 1.500 Zeilen eigener Code für so eine Applikation und dann eben viel, viel Code aus diesen ganzen offenen Stacks und das macht es dann halt am Ende möglich. Ja, am 7. Oktober 2014 war es dann soweit, da war dann ja unser First Light. Also da haben wir dann das erste Mal, wo noch keiner groß was wusste, haben wir das da in die Ampel geschraubt und getestet, ob alles geht, gruselige Bugs noch gefunden, die erst an der Ampel auftreten und im Büro natürlich nie und alles, was dazugehört. Und dann am 18. November 2014 war die große Premiere. Leider ein bisschen verregnet, aber so ist es halt im November irgendwie. Schneller war halt alles nicht fertig. Und naja, da war dann hier Politprominenz, Hildesheimer war dann halt da, hier die Präsidentin von der Uni und der Oberbürgermeister und also wirklich die gesammelte deutsche Presselandschaft stand vor der Tür. Also es war wirklich alles da, was Rang und Namen hat. Irgendwie, die sind da den ganzen Tag mit ihren Kameras rumgerannt und haben Pong gefilmt und hier der OB hat, durfte das erste Spiel gegen die Präsidentin irgendwie spielen und naja, alle Bedenken, die da vorher mal waren, die waren dann plötzlich alle irgendwie weggewischt, als sie dann alle selber mal Pong spielen durften an der Ampel. Also war eine ganz tolle Sache. Ja, hier habe ich einfach ein paar Bilder nochmal zusammengesammelt hier, ne, vom Anbau und dann wie die Leute dann in Schlange standen. Und es hat dann 4 Wochen an der Ampel gehangen anschließend. Und wir haben halt immer mal geguckt und kontrolliert, ob noch alles in Ordnung ist. Und also es war super. Es hat wirklich funktioniert. Die Leute, die kamen dahin, die haben sich damit, ich habe noch nie gesehen, dass sich so viele Leute mit irgendwelchen wildfremden anderen Leuten an der Ampel unterhalten haben. Die standen da und haben diskutiert und was man denn jetzt macht und ob man sich irgendwie, der Reporter von der Hildesheimer Zeitung, der hat dann irgendwann 24 Stunden Selbstversuch gemacht, wo er dann irgendwie Strichliste, den Volontär hat Strichliste führen lassen und er dann ausprobiert hat, wie oft er da spielen kann. Und also es war völlig verrückt, was da passiert. Das ist natürlich wieder alles dann durch die Medien gegeistert, bundesweit. Es ist quasi durch alle großen Tageszeitungen. Bei Bild-Zeitung war es Bild des Tages irgendwie. Also hat es richtig groß geknallt. Ja. War eine schöne Sache. Wie gesagt, 4 Wochen hat es dann gehangen und war auch völlig problemloser Testbetrieb. Also entgegen aller Bedenken, dass alles total unsicher sein könnte. Es hat eine wissenschaftliche Studie gegeben, die dann mal gezählt hat, wie viele Rotläufer mit Streetpong und ohne da waren. Das völlig überraschende Ergebnis war, es waren mit Streetpong weniger Rotläufer sogar am Schluss. Ja. Fanden wir sehr erstaunlich und ja, es war also alles in allem war es eine großartige Aktion. Die Beteiligten hatten alle eine Menge Spaß und Also auch für uns war es super, wir machen ja so verrückte Aktionen, spielen wir immer gerne mit, wenn sich es irgendwie machen lässt. Und wenn dann irgendwie abgefallene Technik bei rauskommt, kann man ja immer eine Menge lernen, ne? Auch für sich selber. Das ist ja eigentlich ein Großteil auch der Motivation. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr auch gleich, dass wir noch nicht fertig sind. Es gibt noch Aufgaben auf dieser Welt, ne? Da unten hier in diesem NDR-Übertragungswagen. Da gibt es also offensichtlich noch mehr Things im Internet of Things, die man linuxifizieren muss. Also es gibt noch was zu tun und insofern habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir da auch in den nächsten Jahren noch spannende Projekte dieser Art machen können. Ja, damit bin ich soweit durch. Habt ihr Fragen? Nehmt ihr das Mikrofon hier? Damit?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, bitte immer ins Mikrofon, dann haben wir das auch auf der Aufnahme drauf, sonst hört man die Frage nicht und kann es nicht nachvollziehen.
Wie lang war der Zeitraum zwischen dem Fake-Video und der fertigen Installation, also ein Jahr oder zwei Jahre oder ein halbes Jahr?
Also das Fake-Video war in 2012 und quasi bis Anfang Januar 2014 ist danach gar nichts passiert oder fast gar nichts. Also erst im Januar 2014 haben wir angefangen, uns dann zu unterhalten. Viel spannender fand ich den Zeitraum von diesem Kick-Off-Meeting, wo zum ersten Mal wirklich alle an einem Tisch saßen und wo es dann wirklich ernst wurde, wo wir quasi beschlossen haben, wir machen das jetzt. Bis zur Premiere, das waren 140 Tage. Vom ungefähr Anfang Juli bis zum 18. November. In 140 Tagen kann man sowas bauen. So wirklich mit allem, mit 3D-Druck und mit Gehäuse und mit Rechner bauen und allem. Also man sieht, das geht natürlich nur, weil Linux und Open Source und diese ganzen Sachen halt alle schon da sind, ne, irgendwo, weil man halt vieles einfach nehmen kann. Wenn man da noch mehr selber machen müsste, dann wäre das völlig ausgeschlossen. Ja.
Und wie viele Leute wart ihr dann hinterher, die aktiv im Team mitgearbeitet haben?
Also die beiden Streetpong-Leute haben natürlich einen Großteil des ganzen organisatorischen Aufwands und diese ganzen Game-Sachen gemacht. Von uns hat im Grunde unser Techniker, der ja auch noch andere Sachen nebenher zu tun hatte, das Tagesgeschäft musste ja auch weitergehen, der hat eben dran gearbeitet. Und wir haben für die applikative Seite, also dann sozusagen den Mockup-Prototypen, so wie er aus den Designer-Tools rausfiel, dann in Qt zu übersetzen, ist nochmal ungefähr drei Mannwochen Arbeit gewesen für den zweiten Mann. Aber im Prinzip hat von uns nur ein Mann dran gesessen. Dann hatten wir natürlich noch viel Unterstützung eben hier von den Langmatz-Leuten mit dem 3D-Drucker und so weiter. Da weiß ich nicht so genau, wie viel Zeit die da rein investiert haben. Aber die haben sich auch ganz gut engagiert. Aber das ist ein ganz kleines Team eigentlich im Grunde genommen nur gewesen, was das halt auf die Füße gestellt hat. Ja.
Ich würde das gleich ausnutzen und mal selbst zwei Fragen stellen. Erstens, ich glaube, die Restanzeige von wie lange noch rot ist, geht nicht, oder? Soweit ich das weiß, weil das alles irgendwie zentral gesteuert wird von irgendeinem PC, welche Ampel wann wie lange rot und grün hat oder so? Oder könntet ihr darauf zugreifen?
Nee, das geht leider tatsächlich nicht. Und der Grund dafür ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Chaos im Ampel-Business herrscht. Also man denkt ja, das ist ein Taster, ne, mit so einem Knopf irgendwie und das war's. Aber das ist alles viel komplizierter. Also es gibt weit über 100 verschiedene Varianten dieser Ampeltaster, die sich durch alles Mögliche unterscheiden und auch diese ganzen Ansteuerstrategien, die dahinter stecken, da gibt es quasi keine zwei Ampeln, an denen die gleiche Strategie gefahren wird. Und es gibt eben Ampeln, wo tatsächlich vom Algorithmus, der dahinter steht, nie genau klar ist, wie lange es denn jetzt noch rot ist, weil es ja immer passieren kann, dass noch eine Rotanforderung von einem Bus dazwischen kommt oder sich irgendwelche Zeitschlitze durch irgendwas verschieben. Und das war am Anfang in dem Videofake, war das die Idee, ne? Da wurde das halt immer grüner und irgendwann war es dann grün. Aber das funktioniert leider so einfach nicht, sonst hätten wir das auch realisiert.
Und zweitens, wie die reinen Hardwarekosten von dem Ding? Also jetzt nicht Manpower.
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also die sind unter uns gesagt weitgehend vernachlässigbar. Also die Rechnerboards kosten so um die 100 Euro das Stück, irgendwas plus minus, irgendwas zwischen 80 und 120, je nachdem, welche Varianten man nimmt. Wirklich der Aufwand, den man da reinstecken muss, ist der Zeitaufwand im Wesentlichen. Ja, die Panels sind auch nicht ganz billig, also das sind halt richtig rattenhelle Displays, die man halt auch unter brutalem Sonnenlicht noch lesen kann. Das ist so ziemlich der einzige Hersteller, den wir da genommen haben, der da sowas baut. Also da kostet alleine so ein Display, ich weiß nicht genau, irgendwas um die 150 oder 200 Euro fast, so Pi mal Daumen, ja. Die sind halt schon ein bisschen teurer, aber nachher, wenn man tatsächlich Serie machen wollte davon, dann sind die Kosten durch ganz andere Dinge bestimmt. Ja, also alleine so eine Spritzgussform kostet, wenn man dann so ein Gehäuse mal nicht mehr 3D druckt, sondern spritzgießt, das sprengt allein schon alles, was wir da sonst gesehen haben. Das ist halt richtig aufwendig. Aber die Hardwarekosten, ich weiß es nicht. Also es sind ein paar wenige 100 Euro, ja, die da zusammengekommen sind.
Gibt es schon Pläne, das irgendwie in Serie zu produzieren oder auch ja, in Kleinserie dauerhaft an Ampeln anzubringen?
Es gibt ein paar Voruntersuchungen dazu, also da gibt es eine lange Liste mit Sachen, die man mal in Erfahrung bringen muss, damit man das mal sagen kann, ob das was werden kann oder nicht. Das wird gerade untersucht, aber weiter ist es noch nicht.
Sonst noch jemand?
Über was habt ihr in der Entwicklung am meisten geflucht, also ihr jetzt bei Pengotronics? Gab es irgendwas, was mit Abstand am meisten gefrustet hat?
Naja, es ist wie oft in solchen Projekten, das Komplizierteste ist eigentlich, wenn viele Leute zusammenarbeiten, die miteinander abzustimmen. Also es ist halt gerade, es ist sehr interdisziplinär, ne, was wir hier gemacht haben. Also da sind eben reine Mechaniker, wie diese Gehäuseleute da, die Tasterbauer dabei, da sind reine Designer dabei. Ja. Da sind Leute da, also wir stehen oft zwischen diesen ganzen Stühlen halt und müssen es nachher quasi ausbaden, ja. Wenn die Blubberblasen zu bunt sind und die Mechaniker sagen, nee, so geht das aber nicht irgendwie. Und naja, wie das halt immer so ist, die Softwerker müssen es am Schluss meistens richten und irgendeinen Kompromiss dazwischen finden. An sich war ich insgesamt relativ überrascht, wie gut das funktioniert hat. Vielleicht auch, weil wir als Embedded-Software-Leute ziemlich hart rangegangen sind und den Leuten auch gesagt haben, was geht und was nicht irgendwie. Es ist oft sehr viel schwieriger, wenn die Projekte rein durch irgendwelche Leute aus, zum Beispiel aus der Hardware-Entwicklung oder sowas getrieben werden, die halt Software überhaupt nicht auf dem Radar haben. Ja. Das passiert in Kundenprojekten ganz oft. Eben dieses, was ich vorhin sagte, das bisschen Software machen wir auch noch nebenher. Und plötzlich wundern sich alle Leute, warum das so aufwendig ist irgendwie. Da konnte ja selbstverständlich niemand mit rechnen. Ja. Und das war dadurch, dass wir das selber in die Hand genommen haben, hatten wir das Gefühl, dass es ein bisschen smoother ging. Vielleicht war auch unsere Toleranzschwelle einfach besser, weil wir ja sonst selber schuld gewesen wären oder sowas. Ja. Aber alles in allem hat die ganze Zusammenarbeit eigentlich auch mit allen beteiligt. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Die Zeitpläne waren natürlich knapp, ne? Also das ist halt immer so ein Problem. Aber alles in allem hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Die Triebfeder, das Projekt tatsächlich anzugehen, war das jetzt das massive öffentliche Interesse und die vielen Nachfragen?
Also für uns war die Triebfeder eigentlich die, es war eine coole Idee, die sich gelohnt hat, irgendwie mal umzusetzen. Also es ist ja so, ich weiß nicht, wir gehen da vielleicht als Firma ein bisschen anders ran an so Dinge als andere Leute. Also wir machen halt im Kernel ziemlich viel Dinge, die vor uns noch keiner gemacht hat. Also die Aufgaben, die wir so tagtäglich lösen, wenn unsere Kunden so zu uns kommen und sagen, ja, kennt ihr euch mit so und so aus, dann sagen wir meistens nein. Weil das eigentlich immer, wenn es schon da wäre, dann wäre es schon Open Source und dann wäre es schon im Kernel, ne? Dann wäre es halt schon fertig. Das heißt eben auch, die Leute, die wir so brauchen, die bei uns mit Spaß an der Sache dabei sind, das sind eigentlich immer irgendwie kreative Querdenker, die irgendwie Dinge tun, die andere Leute nicht tun. Ihr habt das hier teilweise in unseren Vorträgen so ein bisschen gesehen, ja. Und ja, ich sag mal, vor dem Hintergrund irgendwie, es war einfach ein cooles Projekt. Es lohnte sich, die beiden da ein bisschen zu unterstützen und was draus zu machen. Der Aufwand war überschaubar. Man konnte, wenn man es rechnen will, könnte man vielleicht ein bisschen Marketing-Effekt noch bei ablesen. Aber für uns als Kernel-Hacker war es halt ein cooles Hacker-Projekt und einfach auch der Spaß an der Freude, es mal rauszufinden, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ja. Sonst sagen uns die Hardwerker immer, das ist alles so kompliziert und wir denken immer, die Software ist komplizierter. Jetzt konnten wir es mal selber ausprobieren. Und mein Fazit ist eigentlich, ich glaube, so ganz Unrecht haben wir nicht. Es ist heute, Hardware machen ist heute, da sind eine Menge Herausforderungen drin, das ist keine Frage. Ja. Und da sind auch Sachen drin, also wir haben dann teilweise, ja, haben die Leute dann gefragt, so, ja, habt ihr da nicht einfach ein iPhone reingemacht oder sowas? Ja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was passiert mit so einem iPhone, da hat es drauf geregnet, ja, da hat es geschifft wie aus Eimern zwischendurch im November, ja, da hat das alles unter Wasser gestanden, da hat zwischendurch die Sonne drauf geknallt, die Versorgung musste aus dem Gerät irgendwie gezogen werden und das muss Temperaturbereich überstehen, wenn man da mal Serie machen möchte und sowas. Das sind schon alles Herausforderungen, denen man sich stellen muss, aber ne, im Gegenzug zu Software für 1,2 Milliarden Euro, ne, irgendwie da drin. Also man sieht schon so ein bisschen, wo die Komplexität liegt in diesen Systemen. Ja, sonst noch Fragen?
Ich habe vielleicht noch ganz kurz noch eine. Mhm. 4 Wochen hing das und dann wurde es abgebaut?
Ja, genau.
Warum?
Das war von vornherein so verabredet. Da mussten ja Verträge gemacht werden, weil natürlich die Haftungsfrage eben auch geklärt werden musste und so weiter. Und da ist eben einfach gesagt worden, 4 Wochen wird Testbetrieb gemacht. In diesen 4 Wochen ist eben auch, hat die HWK das auch mit einer Studie begleitet eben und eben die Rotläufer gezählt und noch diverse andere Informationen eben auch ermittelt. Da musste natürlich auch, da mussten Hiwis bezahlt werden, die da gestanden und geguckt haben. Und das war dann eben auch, es gab halt viele, viele Sicherheitsauflagen eben einfach zu beachten. Ja, das war nicht einfach nur dranhängen und geht. Und dementsprechend war das von Anfang an so geplant.
Aber das lief alles irgendwie?
Das lief alles, ja. Wir haben zwischendurch halt schon mal Bugs gehabt. Die nächste Revision hat eine Möglichkeit, das Ganze ohne zu demontieren, zu resetten. Ja. Also zum Teil einfach Fehler in der Applikationslogik, die nachher draußen anders waren als vorher, eben zum Beispiel, weil die Funkausbreitungseigenschaften anders waren und dann die Laufzeiten der Pakete anders als vorher. Da sind dann Effekte eben einfach aufgetreten, die man halt auf dem Labortisch nie gesehen hat. Und natürlich, was bei uns immer das Problem ist irgendwie, wir haben ja nie so ein System für so lange Laufzeit, wie das nachher dann am Zielort, sei es beim Kunden oder jetzt hier an der Kreuzung, wie es da läuft. Solange haben wir das ja als Entwickler nie auf dem Tisch am Stück. Also wenn ein System wirklich mal 4 Wochen am Stück Uptime hat da draußen, ja, da passieren halt auch Dinge, die wir im Labor nie gesehen haben. Im Labor wird es abends ausgemacht oder selbst wenn man es mal irgendwie über ein Wochenende mal testen laufen lässt, also da war ja auch gar keine Zeit für, das mal 4 Wochen Burn-In zu testen oder sowas. Ja. Eine Sache, die da auch aufgefallen ist, diese proprietären Grafiktreiber, die da noch drin waren, die haben viele Probleme gemacht. Also gerade mit so Langzeiteffekten, dass dann langfristig das Ding plötzlich abgeschmiert ist und so weiter. Das ist ja selbst, wenn man mal überlegt, so in so einem Auto-Infotainment-System oder sowas, Auto wird, wenn man es abstellt, wird es halt ausgemacht, dann ist es aus. Also da läuft kein System mal 4 Wochen am Stück irgendwie unter Volllast. Das läuft ja auch die ganze Zeit unter Volllast. Das ist ja nicht wie beim Handy, was dann dauernd schlafen geht und wieder aufwacht und sowas. Ja. Es geht halt auch nur mit Industrietechnik und ja, wenn man in die Chip-Datenblätter reinguckt, dann stellt man fest, dass so die Consumer- und Automotive-Geräte, die sind dann teilweise nur für 20% Betriebsdauer ausgelegt. Ja. Also von der Lebensdauer darf das nur 20% der Zeit eingeschaltet sein. Und hier läuft es halt 100% der Zeit und dann tauchen natürlich auch Effekte auf. Ja, sonst, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne noch unten vorbeikommen. Ich denke, wir machen an der Stelle Schluss. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit, auch zu später Stunde. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Veranstaltung.